herzlich willkommen. 1953, der Dresdner Fußballtalk. Es ist Frühling, es ist April und es ist einiges passiert bei der Sportgemeinschaft Dynamo. Die Mannschaft hat trotz des eher desaströsen Jahres 2015 Planungssicherheit für eine weitere Saison in der dritten Liga. Die Lizenz hat man ganz ohne wirtschaftliche Auflagen in dieser Saison bekommen für die kommende Spielzeit. Und in dieser kommenden Spielzeit wird ein neuer Mann auf der Trainerbank sitzen, Uwe Neuhaus. So viel steht seit einigen Tagen fest. Und was passiert dann in der Mannschaft? Da wird sich sicherlich einiges ändern. Möglicherweise ja auch auf der Torhüterposition. Darüber wollen wir heute sprechen bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf Ihnen natürlich die Gäste vorstellen. Er ist der dienstälteste Profi bei der SGD, steht seit 2008 im Kasten bei Dynamo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und dann, darüber geht zu reden, mit Benny Kirsten. Hallo.
Hallo.
Er war quasi der Vorgänger von Benny Kirsten im Tor, stand zwischen 2008 und 2011 im Kasten der SGD, spielt immer noch Fußball in der Landesklasse beim VfL Pirna-Kopitz, das sehr erfolgreich. Hallo Axel Keller. Applaus 25 Vereine, 13 Länder, 6 Kontinente, das hat kein anderer geschafft. Er hat es geschafft. Er ist der Weltenbummler unter den Fußballern gewesen, unter den Torhütern. In der letzten Woche war er auch wieder in der ganzen Welt unterwegs, in Mumbai, in Indien oder in London, in England. Heute ist er hier in Dresden, der Welttorhüter Lutz Pfannenstiel. Er ist gebürtiger Dresdner, arbeitet in München bei den Kollegen von Eurosport, aber er trägt sein schwarz-gelbes Herz durch die ganze Welt. Zum Beispiel, wenn er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist oder dem FC Bayern. Herzlich willkommen, dem Journalisten Dirk Adam. Das ist unsere Runde heute bei 1953, dem Dresdner Fußballtalk. Benny, seit dem 9. April 1953 steht fest, Dynamo wird im kommenden Sommer einen neuen Trainer bekommen. Uwe Neuhaus wird das Amt übernehmen und wird hoffentlich dafür sorgen, dass endlich mal Kontinuität auf der Dynamo-Trainerbank einziehen wird. Wie hat die Mannschaft diese Lösung in der Trainerfrage aufgenommen?
Ja, es ist natürlich klar, dass während der laufenden Spielzeit mit einem Trainerwechsel relativ früh in der Rückrunde. Natürlich dann mit Peter Nemeth der Trainer gekommen ist, der uns jetzt momentan trainiert. Und gut, die Entscheidung wurde getroffen, einen neuen Trainer zu holen. Und ich denke, man wird sich da auch Gedanken gemacht haben. Und Fakt ist, jetzt momentan müssen wir noch die Saison zu Ende spielen, so gut wie möglich. Und der Peter macht eine gute Arbeit. Und solange der neue Trainer noch nicht unser offizieller Trainer ist, gehört dem Peter natürlich unser Vertrauen. Und was danach wird, werden wir alle sehen.
Darüber werden wir heute natürlich auch sprechen. Dirk, du hattest relativ früh davon Wind bekommen, dass es vielleicht Uwe Neuhaus werden könnte. Hast das auch über deinen Twitter-Kanal publiziert. Dynamo und Neuhaus müssen sich schnell einig geworden sein.
Es war, denke ich, ein längerer Kampf, beziehungsweise Dynamo Dresden, ob ich es gehört hatte, war schon früher mal an Uwe Neuhaus interessiert. Damals war er noch unbezahlbar für Dresden halt. Das konnte sich Dresden halt im Moment damals nicht leisten. Jetzt hat alles gepasst. Uwe Neuhaus hat nach einem neuen Job halt gesucht. Uwe Neuhaus ist eine Nummer im Trainergeschäft in Deutschland. Er hat Union Berlin, glaube ich, 7 Jahre lang erfolgreich geführt, hat Kontinuität reingebracht, hat auch, glaube ich, 2 Aufstiege fahren können mit Rot-Weiß Essen, glaube ich, 2006 und 2009 mit Union Berlin. Und was vielleicht nicht alle wissen, er war sogar, glaube ich, einmal deutscher Meister geworden als Co-Trainer mit Matthias Sammer sogar in Dortmund. 2002. Und das spricht natürlich für diesen Trainer. Ich hatte da durch Wind bekommen, durch eine ziemlich lustige Geschichte über einen guten Freund von Twitter halt. Es roch ein bisschen schon nach sehr großem, ja, nach Realität, dass es halt passieren könnte. Ich habe mir dann halt getraut, es rauszuhauen, und ich habe dann auch erfahren, wie das halt dann rausgekommen sein soll. Und das ist natürlich wieder ein Punkt, der mich so ein bisschen im Herzen wehtut mit Dresden, dass eben wieder sowas rausgeplaudert wird, bevor es halt dann wirklich der Verein, die Vereinsspitze in die Öffentlichkeit bringt. Das soll wohl angeblich an der Theke halt bei einem schönen Bierchen halt abends rausposaunt worden sein. Und das ist wieder so der Punkt, wo ich mir wieder sage, da steht halt die Person über dem Verein und das darf halt nicht sein.
Wie schätzt du ihn ein? Hat er die Kraft, hat er das Potenzial, hier mal länger als nur gefühlt 15 Monate tätig zu sein?
Also ist natürlich subjektive Sache, wie man es halt beurteilt. Ich denke ja. Wenn es einer schafft, in Dresden jetzt so ein bisschen Kontinuität reinzubringen, halt das, was der Verein halt dringend braucht, ja, um endlich mal wieder in Ruhe wirklich auch arbeiten zu können, was ja in Dresden in Ruhe ist, natürlich ein absolutes Fremdwort hier, weil sobald, wenn man einen Funke irgendwie reinwirft, sind alle euphorisch, eine Riesenwelle entsteht. Das ist so ein bisschen auch der Nachteil des Vereins auch über die letzten Jahre gewesen. Aber wenn es einer schafft, dann Uwe Neuhaus, weil er natürlich auch ein Trainer ist, der einen ganz klaren Plan hat, der sich die Spiele der anderen Mannschaften vor den Spielen halt auch dezidiert anschaut, der natürlich auch ein Mensch ist, der sich ungern reinreden lässt. Das heißt, da ist auch so ein bisschen die Parallele zu sehen, vielleicht auch mit Tuchel, mit Dortmund, wo jetzt auch die Gefahr besteht, weil er auch ein sehr eigenständiger Typ ist als Trainer, der sich nicht reinreden lassen will. Da ist spannend zu sehen, wie er sich mit Minge da versteht in der Zukunft.
Das wird spannend. Neuhaus ist ein Name, der auch bei anderen Zweitligisten sogar im Gespräch war, 1860 München oder Fortuna Düsseldorf. Dort ist er gehandelt worden, Lutz. Zeigt das aber, dass Dynamo doch noch immer über genügend Strahlkraft im deutschen Fußball verfügt und die Fluktuationsrate auf dem Trainerstuhl dann doch nicht abschreckt?
Ja, ich denke, dass Dynamo Dresden ist ja nicht der normale Drittliga-Verein, sondern eher vom Potenzial vielleicht, ja, vielleicht sogar erste Liga, zumindest vom Umfeld her. Aber ohne Frage halt definitiv ein aufstrebender Zweitliga-Verein. Also vom Potenzial her braucht man da natürlich auch einen Trainer, glaube ich, der das auch außen vertreten kann. Und der Dirk hat es ja schön gesagt, der ist ja sehr autoritär. Er fährt eine klare Linie und ich denke, das ist eigentlich, was Dynamo braucht, auch eine starke Hand, die das mal wirklich vielleicht von Anfang an knallhart durchzieht. Wie es natürlich dann vom Umfeld wieder her zu verarbeiten ist, ist eine andere Frage, aber ich denke schon, dass man vielleicht gut daran tut, mal einen größeren Namen zu holen und versucht halt da wirklich eben dieses schöne Wort Kontinuität reinzubringen, weil ich denke, das nächste Jahr ist natürlich sehr entscheidend und man muss natürlich mit aller Macht aufsteigen, weil dieses Jahr war es ja leider nicht möglich.
Axel, auch du hast einige Trainer hier in Dresden kommen und wieder gehen sehen. Glaubst du, dass es Neuhaus schafft? Vielleicht sogar eine Ära, wie damals unter Christoph Franke hier in Dresden einzuleiten?
Ich würde es mir wünschen. Ich war positiv überrascht, dass es Dynamo gelingt, so einen Namen zu holen. Er hat die Erfahrung bei einem Traditionsverein in Berlin gemacht. Und wie es schon rüberkam, der lässt sich auch nicht reinquatschen. Und ich sehe das sehr positiv und es wäre uns allen zu wünschen, dass es zeitnah wieder Minimum Zweitliga-Fußball hin.
Hoffentlich. 5 Spiele gibt es jetzt noch in der dritten Liga. Das ist quasi so die Spiele um die goldene Südfrucht. Oder geht es dann doch darum, sich vielleicht schon in einer Art Casting dem neuen Uwe Neuhaus anzubieten, denn der sitzt ja jetzt immer wieder auf der Tribüne.
Ja, natürlich. Ich meine, es geht für jeden einzelnen Spieler darum, sich anzubieten. Ne? Aber man darf auch nicht vergessen, es sind alle Profis, bekommen alle Geld dafür, erst recht, wenn sie gewinnen. Und deswegen glaube ich nicht, dass einer mit Absicht verliert und man will jedes Spiel gewinnen. Und schon für die eigene Geldbörse kann es eigentlich auch nur darum gehen. Es ist eine schwierige Situation. Das braucht man, denke ich, keinem erzählen, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, wenn es eben nach oben und unten um nichts mehr geht, aber trotzdem, gerade für die einzelnen Spieler, gibt es da nicht nur Punkte, sondern als Profi geht es nun mal um Geld, da gibt es auch noch eine Menge Geld zu verdienen.
Jetzt steht auf jeden Fall fest, Benni, dass es in der neuen Saison nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch einen neuen Torwartcoach gibt. Thomas Köhler hat bekannt gegeben über seine Facebook-Seite, dass sich im Sommer die Seiten trennen werden, dass er seit 2010 tätig für Dynamo, sich was Neues suchen wird nach den Gesprächen mit Ralf Minge. Ist das das Ergebnis? Wie bewertest du die Entscheidung?
Ja, ich habe jetzt 5 Jahre mit Thomas zusammengearbeitet. Wir hatten immer ein super Verhältnis, vertrauensvolles Verhältnis. Thomas ist ein guter Torwarttrainer. Wir haben erfolgreiche Zeiten gehabt. Das waren, glaube ich, wenn man so überlegt, die letzten 5 Jahre schon, was die Torwartposition angeht, glaube ich, relativ erfolgreich auch waren. Ja, natürlich persönlich für mich, klar, Thomas ist für mich ein wichtiger Mensch immer gewesen und dennoch müssen wir die Aussage bzw. die Marschrichtung des Vereins akzeptieren und ja, für jeden Einzelnen wird es sicherlich eine neue Situation werden, auch für den Thomas, aber ich denke, dass Thomas auch in Zukunft einen guten Job machen wird und bis zum Saisonende werden wir uns da noch voll reinknien, die letzten Körner noch irgendwie rauszupressen und dafür waren wir mit den letzten Jahren irgendwie immer bekannt.
Mhm. Axel, du hast ja auch ein Jahr mit Thomas Köhler zusammengearbeitet. Wie siehst du seinen Rückschritt, seinen Weggang dann hier aus Dresden?
Es lässt mich eher kalt. Es kam jetzt nicht wirklich überraschend für mich. Ich denke, so ist der Lauf der Dinge in dem Geschäft. Oftmals neuer Trainer bringt dann auch einen neuen Torwarttrainer mit. Ja, wir werden sehen, wer im Sommer dann Torwarttrainer wird. Und wie es der Benni gesagt hat, auch für den Thomas wird es irgendwo anders weitergehen. So ist das nun mal. Ne? Wenn man in dem Karussell drin ist, dann irgendwann geht es immer weiter, irgendwo geht es immer weiter. Und es wird für den Thomas weitergehen und es wird auch für Dynamo weitergehen.
Davon gehe ich ganz fest aus. Lass uns noch mal ganz kurz, Benni, über die Saison sprechen. Das war ja quasi eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber wie erklärst du uns noch mal, wie es zu so einer desaströsen Rückrunde kommen konnte, mit so vielen Niederlagen? War es dann der Abwärtsstrudel, aus dem ihr einfach nicht mehr rausgekommen seid? Oder woran lag das? Waren die Köpfe dann, wie man immer so schön sagt, blockiert?
Ja, ich glaube, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird mir ja sehr oft gestellt in den letzten Wochen und es ist für mich immer noch unfassbar, wie dieser Abwärtstrend da zustande gekommen ist. Wenn man überlegt, was wir für die Hinrunde gespielt haben, wie wir gezeigt haben, wie es geht, wo wir große Mannschaften aus dem Pokal geschmissen haben. Ja, für mich vielleicht jetzt nicht mit dem besten Jahresabschluss, den ich haben konnte, wo ich mir die Mittelhand gebrochen habe. Ist schon komisch, wenn man dann von einer vierwöchigen Verletzungspause wiederkommt, im Winter alles dafür gibt, wirklich 2-3 Tage aufzuholen von so einer Verletzungsphase. Und dann auf einmal spielt man in Münster, verliert. Spielt man zu Hause, verliert, nächstes Spiel, verliert. Es ist unfassbar, das ist als Fußballer. Das ist nicht so wie als Knopf anstellen und Knopf ausstellen. Das ist einfach unglaublich. Man kommt dann auch so schnell nicht mehr raus, dann zu denken, okay, sobald ein Tor passiert, naja, es geht schon irgendwie weiter. Im letzten Jahr haben wir einfach ein Tor mehr geschossen als die anderen. Das war ganz, ganz einfach, schien das. Und auf einmal ist es halt umso schwerer, so einen Rückstand wieder aufzuholen. Und wie gesagt, mir fehlen persönlich auch völlig die Worte.
Du hast ja jetzt schon einige schwierige Phasen in Dresden mitgemacht in deiner Zeit. Ist das die aktuell schwierigste?
Nee, das Schwierigste waren sicher die 3 Tage nach dem Bielefeld-Spiel letztes Jahr. Das waren, glaube ich, die schlimmsten, die ich bisher hatte. Das war die schlimmste Zeit, weil man eigentlich daran schuld war mit den restlichen Spielern, dass man eigentlich abgestiegen ist mit einer Chance, die eigentlich eine reale Chance war da. Wir hätten es schaffen können. Unheimlich bitter, aber habe dann auch sehr früh wieder mit Ralf Minger wieder gesprochen, der mich dann wieder versucht hat aufzubauen und hat gesagt, pass auf, wir bauen eine komplett neue Mannschaft auf. Und da war bei mir die Motivation auch sofort wieder da. Und ich habe halt wirklich alles dafür getan, dass das auch wieder so wird, wie es war. Und leider stehen wir jetzt hier und müssen nächstes Jahr nochmal ein Jahr Dritte Liga spielen.
Ja, das ist dann so wohl. Nils Teixeira hat nach dem Sieg gegen Bielefeld, einer von 2 Siegen im Jahr 2015, auch so ein bisschen die Medien angegriffen, dass sich da einige ja zu Unrecht behandelt gefühlt worden sind. Er hat gesagt, Kritik muss sein, aber einige Journalisten seien da wohl über das Ziel hinausgeschossen. Sind sie das, Dirk, oder muss man das als Fußballprofi abkönnen?
Also mein erster Eindruck war, als ich das Interview gesehen habe mit Teixeira, dass ich seine Position voll und ganz verstehen kann. Die Dresdner Morgenpost hatte, glaube ich, so Köpfe auf Gurken gemalt oder beziehungsweise so eine Photoshop-Montage gemacht, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich glaube, ich liege richtig. Ich muss aber sagen, aus dem Blickwinkel eines Profis musst du da einfach drüber stehen, weil die Kritik, die kann von außen kommen, die kommt auch heftig von außen. Gerade in Dresden immer wieder kommt die Kritik richtig fett. Aber als Profi soll man nach innen weinen. Ja? Wenn man sich ausholen muss, dann soll man das nicht vor den Kameras machen. Das ist mein Standpunkt, jeder ist anders. Ja? Jeder Mensch bringt das anders nach außen. Aber wenn man wirklich ein Profi ist, der über den Sachen steht, dann hält man da einfach den Mund und redet mit anderen Leuten drüber und hakt das ab. Oder wie Benni vorhin schon gesagt hat im Vorgespräch, da liest man halt auch keine Zeitung mehr, ja, seit 2 Jahren oder schaut sich das nicht mehr an. Ja? Oder ignoriert gewisse Channels und Wege, um einfach sich auf den Sport zu konzentrieren, weil darum geht es.
Achso, das hört man häufiger, dass Fußballer dann sagen, okay, die Zeitung ist nicht mein ständiger Freund. Also ich habe ja manchmal das Gefühl, dass Fußballer so eine richtige Zeitungsphobie haben.
Ich glaube, dass da viel Flunkerei dabei ist. Also wer lesen kann, der schaut schon ab und zu mal rein, was drin steht. Kommt sicherlich auch darauf an, in welchen Phasen man sich befindet. Aber ich gebe da dem Dirk vollkommen recht, dass man da auch als Profi, auch wenn es verletzlich ist oder wenn man verletzt wird, aber man muss irgendwo drüber stehen und dann gibt es ein schönes Sprichwort, die Antwort liegt immer auf dem Platz oder die Antwort gibt man auf dem Platz. Und gerade in Dresden ist anders, ja, sowohl positiv als auch negativ und da sind die Ausschläge immer stärker als anderswo und damit muss man einfach umgehen können und wenn halt sowas drinsteht, dann schaut man halt mal nicht rein.
Und Sie haben ja nun auch ganz unterschiedliche Journalistengattungen kennengelernt. Die Presse in England, die nicht zimperlich ist, aber ich glaube auch die in Asien haben Sie auch nicht unbedingt immer nur mit Samthandschuhen angefasst. Was empfehlen Sie denn Fußballern im Umgang mit den Medien?
Ja, die Presselandschaft ist ja weltweit eigentlich ja, überall anders. In Amerika interessiert der Fußball keinen Menschen, aber trotzdem wird drüber geschrieben. Und in anderen Ländern ist halt, sagen wir mal, wenn Dresden schlimm ist, dann ist wahrscheinlich Albanien das 30-fache, weil da stehen halt dann wirklich nur vier Journalisten vor der Tür, die eigentlich dich den ganzen Tag hämmern wollen. Also das ist eigentlich ganz, ganz schlimm, vor allem von der Art und Weise der Kommunikation. Im Endeffekt, ich sehe es halt so, wenn man Fehler macht und man wird kritisiert, dann muss man drüber stehen, weil jeder macht Fehler und im Endeffekt macht der Journalist ja auch nur seinen Job, aber wenn die, vor allem im Torwartspiel ist ja oft so, man wird kritisiert und man kann eigentlich nichts dafür, weil der Herr Journalist, wie er steht oder auch teilweise der Fan, das gar nicht beurteilen kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Torwartgesprächsthema, was, glaube ich, nur der Torwart selber auch so wirklich versteht. Also das ist wirklich sehr schwierig zu beurteilen, manchmal für den Außenstehenden. Und da wünscht man sich dann schon eher so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Bei mir ist es jetzt so ein gemischtes Gefühl, weil ich bin jetzt eher auch viel im Journalismus tätig. Und also ich versuche mich da immer wirklich sehr, sehr neutral zu halten. Vor allem, wenn man einen Spieler kritisiert, dann, also ich finde es halt wirklich auf einem gewissen Niveau okay. Aber manche Journalisten, die noch nie gegen den Ball getreten haben, sollten einfach eher ein bisschen lockerer sein als gewisse Experten, die vielleicht das besser beurteilen können.
Die vier Herren haben alle gegen den Ball getreten, darüber sind wir sehr glücklich, hier oben auf dem Podium. Wir versuchen natürlich auch Sie immer mit einzubinden in unsere Sendung. Das geht über die sozialen Netzwerke, das geht über Facebook und Twitter. Die Adressen sehen Sie unten eingeblendet und Fragen haben uns auch zur heutigen Sendung, zu unseren heutigen Gästen erreicht und dafür zuständig ist mein Kollege Andreas Zabo.
Genau, und da kommen wir gleich zu einer Frage von Mike Schröter, kam per Facebook und zwar an Axel Keller. Wie intensiv verfolgst du Bennys Weg, der ja auch mal dein Konkurrent war? Bist du auch ab und zu im Stadion? Konsumierst du die Medien? Guckst du, wie macht sich ein Torhüterkollege?
Weniger intensiv. Also ich habe damals schon einen relativ klaren Schnitt gemacht. 2011 bin vielleicht im Jahr 2 bis 3 Mal im Stadion, wenn es hochkommt. War zufällig im Dezember im Spiel, bei dem Spiel da, wo Benny sich verletzt hat. Ja, verfolge natürlich Dynamo, aber jetzt im Speziellen eher nicht so vorrangig.
Und dann haben wir noch eine Frage von Udo Gruber, vielleicht an Benny. Das Thema Rasen beschäftigt uns immer mal wieder. Udo fragt, ob er nicht mal bei euch vorbeikommen kann, um den Rasen in Schuss zu bringen. Ist es immer noch so schlimm?
Ja, ist auf jeden Fall nicht Wembley, ne? Müssen wir mal ganz klar sagen. Also es ist sicherlich eines der größeren Probleme momentan hier bei Dynamo. Hat mit der wahrscheinlich sportlichen Situation nicht viel zu tun, aber es ist halt nur mal eine Rahmenbedingung, die einfach stimmen muss. Seit Jahren ist es schon unser großes Problem, dass wir am Trainingsplatz immer halt zu mäkeln haben. Es ist auch körperlich, es ist klar, die Plätze sind nun mal einfach wirklich nicht 1A. Aber dennoch, ich meine, ich bin jetzt wie gesagt im 7. Jahr. Ich kenne es schon jetzt irgendwie so ein bisschen, aber dieses Jahr waren wir wirklich nur unterwegs, Jugend-Nachwuchsleistungszentrum. Dann waren wir hinten an der Bodenbacher Straße, also waren wirklich nur unterwegs. Und wenn man natürlich wie jetzt am Wochenende dann bei Fortuna Köln spielt und in Leverkusen auf den Jugendfußballplätzen dieses Abschlusstraining machen darf und die sagen, er geht heute leider auf den schlechtesten Platz und da ist ungefähr noch 5-mal Klasse besser als uns, dann muss man sich schon sagen, okay, dann haben wir wahrscheinlich dort noch Nachholbedarf. Aber
ich denke mal, das wird sich auch in den nächsten Monaten auch lösen und dann werden wir zur neuen Saison dann auch einen schönen Platz haben, denke ich.
Danke. Lutz, Sie haben ganz kurz noch eingehakt, Wembley jetzt gerade gesehen, den Rasen, der muss wirklich nicht ganz schlecht sein, oder?
Der ist relativ gut, oder? Nee, das ist überhaupt vom Stadion her, also ich habe ja ganz früher noch im alten Wembley gespielt, in der Jugendnationalmannschaft, da war das eher noch so ein alter Betonbunker, aber inzwischen ist es halt wirklich vielleicht eines der zwei, drei schönsten Stadien der Welt und der Rasen natürlich auch perfekt, aber England ist einfach von der Stimmung her, glaube ich, noch ein bisschen anders als die meisten Länder.
Danke, Andreas Szabo. Axel, wenn wir über den Rasen gerade geredet haben in Dresden, der so ein bisschen problematisch ist, keine Probleme gibt es bei den Torhütern. Da hatte Dynamo immer gute Keeper. Ich denke mal, Klaus Boden, Bernd Jakubowski, Ronny Täuber, Ignaz Kresic, dich, Benny Kirsten. Und jetzt aktuell steht Patrick Wiegers in der Kiste. Wie siehst du denn seine Entwicklung? Wie hat er sich denn bislang gemacht?
Also man darf ja nicht vergessen, dass er eigentlich aus der Arbeitslosigkeit gekommen ist. Ne? Ohne dass ich jetzt wirklich Näheres so weiß, beziehungsweise viel verfolgt habe. Aber ich glaube, da kann man schon einen Hut davor ziehen. Ich weiß, dass er von Anfang an immer positiv im Hintergrund auch gearbeitet hat, den Benny unterstützt hat und auch jetzt, ja, glaube, da gibt es eigentlich keinen Grund zur Beschwerde, auch so unspektakulär und wirklich solide ist okay.
Er kommt ja, Lutz, wie Sie aus dem weiß-blauen Freistaat aus Bayern. Waren Sie überrascht, wie er es geschafft hat? Axel hat es gerade erwähnt, von der Arbeitslosigkeit dann im Winter direkt ins Tor dann auch gekommen, über seine Entwicklung?
Ja, ich weiß ihn noch, oder ich kenne ihn noch von Jan Regensburg, da war er auch dritte Liga und ganz vernünftig. Ist es immer schwierig für den Torwart aus der Arbeitslosigkeit zu kommen, das ist klar. Trotzdem braucht man als eine Mannschaft, die vorne mitspielen will, zwei gute Torhüter. Es nutzt eigentlich nichts, wenn du eine ganz klare Nummer 1 hast und zwei ganz junge dahinter, sondern es müssen schon zwei sein, die ungefähr auf dem gleichen Niveau spielen können. Natürlich hat Patrick Wiegers davon profitiert, dass sich der Benny verletzt hat. Das ist halt leider so oft, vor allem im Torwartspiel, du bist halt zwei Jahre auf der Bank, drei Jahre auf der Bank und riechst einfach gar nicht ran an die Nummer 1 und auf einmal bist du drin und kommst nicht mehr raus. Das ist halt die einzige Chance, die teilweise der Torhüter hat. Und es ist halt dann oft so, dass einem freut, das anderen leid und der Benny kämpft natürlich jetzt ganz klar wieder, um wieder reinzukommen, aber es kann sich ja alles morgen im Training schon wieder ändern. Also von dem her ist halt die Torwartposition so speziell wie keine andere und die Charaktere natürlich ja, auch speziell.
Benni, über deine Zukunft wollen wir gleich nochmal sprechen, aber sprich mal über deine aktuelle Situation. Du kannst ja momentan wirklich nur im Training Gas geben und hoffen?
Ja, sicherlich ist klar, wenn man jetzt die Situation so analysiert, ist es sicherlich so. Ich habe mir einfach jetzt die letzten paar Wochen einfach auch viel Zeit genommen, um gewisse Dinge aufzuarbeiten, die während einer Saison, wenn man spielt, nicht möglich sind, habe mein Trainingspensum nochmal extrem erhöht. Wie gesagt, zwar mit dem Hinblick immer das Beste abzurufen, aber auch vielleicht gewisse kleine Fehler, die in den letzten Jahren einfach schwer abzustellen waren, einfach jetzt zu beseitigen.
Was sind das für kleine Fehler?
Wenn ich das erzählen würde, ja doch. Musst du doch selber sehen dann. Nein, aber das sind manchmal ganz, ganz kleine Sachen. Ja? Wenn man sagt, mal im technischen Bereich, wo ich sage, ja, ich hätte vielleicht bei dem einen oder anderen Ball ein bisschen besser übergreifen können. Irgendwie so kleine Sachen. Und ich habe mich hingesetzt, habe mir einfach mal ein bisschen was aufgeschrieben, ein bisschen analysiert und habe halt wirklich extrem erhöht. Und ja, letzte Woche war es dann so, dass es schon ganz schön krass war vom Körperlichen her und musste dann ein bisschen zurückschrauben und habe dann, jetzt kann ich jetzt zum Glück zwei Tage mal frei machen. Mhm. Und startet morgen wieder.
Schön, dass du an deinem einen freien Tag heute hier bei uns bist. Dirk, die Situation von Benny nicht einfach. Wie siehst du gerade das Torhüterverhältnis bei der SGD?
Ja, ist natürlich eine schwierige Situation für Benny, der ganz lange Zeit klar die klare Nummer 1 war in Dresden. Wo ich kann mich noch an Gespräche erinnern, bevor er verpflichtet wurde oder wo er damals kam in Dresden, auch so ein altes Dresdner Problem, wo eben schon darüber diskutiert wurde, ob Benny halt zu klein ist oder ob er die richtige Größe hat fürs Tor, wo ich immer dachte, Mensch, lass den Jungen erstmal kommen, ja. Der bringt perfekte Voraussetzungen mit, hat in, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in Dynamo-Bettwäsche geschlafen, damals in Leverkusen. Also eine bessere.
Seitdem meine Frau habe, darf ich nicht mehr drin schlafen. Ja.
Also eine bessere Integrationsfigur kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich muss auch ehrlich zugeben, obwohl man das als Journalist dann nicht sagen darf, bin auch so ein heimlicher Benny Kirsten-Fan. Würde mir auch wünschen, dass er bald wieder am Tor steht. Und ja, wer weiß, wenn Uwe Neuhaus im Sommer kommt und Benny noch bei Dresden sein sollte, ob er da wieder ins Tor kommt, ja.
Ja, darüber werden wir natürlich gleich sprechen, hoffen da auch ein bisschen auf Klarheit. Wir haben natürlich auch mit der aktuellen Nummer 1 gesprochen, mit Patrick Wiegers. Und der hat uns mal verraten, wieso das Innenverhältnis der Torhüter bei Dynamo existiert. Und Stichwort Teamchemie, Torhüterchemie.
Patrick, das waren bislang turbulente Wochen im Jahr 2015. Es wurde viel über Krise gesprochen bei der SGD. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat das Team wahrgenommen? Wie siehst du aktuell die Situation für Dynamo?
Ja, es ist natürlich richtig, dass es ein miserabler Start ins Jahr 2015 war. Wenn man nach langer Zeit im April das erste Spiel wieder gewinnt und im April erst das erste Heimspiel vor allem gewinnt, dann sollte man sich schon Gedanken machen, was schiefgelaufen ist. Und ja, das haben wir gemacht. Wir haben viel geredet, viel gearbeitet, auch im Training immer wieder, jeden Tag aufs Neue versucht, uns ja, zu verbessern und wieder in die Spur zu finden. Und deswegen ja, sind wir froh, dass wir jetzt erstmal gegen Bielefeld den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.
Wie ist denn das Klima unter euch, unter den Torhütern? Bei dir steht fest, du hast über den Sommer hinaus Vertrag, bei den anderen beiden ist das anders. Wie pusht ihr euch? Wie ist eure Teamchemie?
Unsere Teamchemie ist wie von Beginn an schon sehr gut, wie ich finde. Wir können alle ganz normal miteinander reden, nicht wie man es vielleicht von vielen Torhüter ja, Gespannen gewohnt ist, dass man da vielleicht kleine Reibereien hat, das gibt es bei uns gar nicht. Und da hat sich nicht viel geändert seit meiner Vertragsunterschrift. Wir pushen uns im Training, jeder gibt sein Bestes und das sieht man natürlich auch als Kollege, dass der andere sich voll reinwirft und da gibt es nicht einen Gang rauszunehmen.
Du bist im Heimspiel gegen Cottbus ins Tor gerückt durch die Verletzung von Benny Kirsten. Benny sitzt jetzt draußen auf der Bank. Wie nimmst du ihn wahr? Pusht er dich auch im Training zu Höchstleistung? Und wie siehst du seine Situation?
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, wie es für Benny im Moment ist, dass es nicht leicht ist für ihn oder sogar sehr schwer ist für ihn, draußen zu sitzen. Aber ich sehe seine Trainingsleistung, er gibt Vollgas und wirft sich da wie immer schon in jeden Ball rein. Und ich nehme das natürlich wahr, dass er Druck ausüben will und das ist auch völlig richtig so. Und genauso habe ich versucht, meine bestmögliche Leistung im Training abzuliefern und ich glaube, das ist ganz normal und da pushen wir uns gegenseitig einfach hoch durch gute Aktionen im Training. Da will der eine dem anderen in nichts nachstehen.
Patrick, vielen Dank.
Bitte.
Wie schätzt du das Innenverhältnis unter euch Torhütern ein? Wir wollen ja auch Markus Scholz und Markus Schubert nicht ganz vergessen.
Ja, also ich finde, es ist schon richtig, was der Patrick gesagt hat. Wir hatten aber allerdings, ich kann mich nie erinnern, dass wir in den letzten Jahren irgendwo mal irgendwie einen Krieg zwischen den Torhütern hatten. Das wäre, also ich kenne das so nicht, ich kenne das aus Leverkusen schon, dass wir eigentlich nicht mal gute Verhältnisse hatten miteinander. Klar, die Position ist nun mal einfach so, es gibt nur einen. Ja, das ist, am liebsten bin ich das.
Das wundert mich jetzt.
Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich so, also wir hatten jetzt wirklich vielleicht kleine Einzelfälle, aber ansonsten, gerade jetzt auf dieses Jahr bezogen, war das wirklich ein gutes Verhältnis oder ist das ein gutes Verhältnis? Und grundsätzlich kann ich meine Leistung nur selber beeinflussen und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren und mein Ziel ist immer, der Beste zu sein. Und da gucke ich auch nicht nach rechts und links. Ich verfolge meinen Weg und so werde ich das auch in Zukunft weiter tun. Aber zum Verhältnis muss ich sagen, das ist gut.
Axel, wie war das bei euch? Bei dir und Benny?
Normal. Also gibt es ein schönes Wort, so kollegial. Auch wir haben miteinander geredet. Nee, es war völlig in Ordnung. Es kommt halt immer, glaube ich, auch viel auf die Charaktere drauf an. Ne? Ich hatte auch in meiner Karriere diesbezüglich Glück, dass ich nicht an so ein Arschloch gekommen bin. Und ja, der eine braucht das, andere profitieren davon, wenn es gut miteinander läuft. Schade an der Position ist halt wirklich, es kann immer noch einer spielen. Mhm. Und einer beißt ins Gras.
Wird es aber so, der Film Ziemlich beste Freunde, den dreht man am besten nicht mit zwei Torhütern.
Nee, ich muss erst mal sagen, der Dialekt von Patrick Wiggert ist Weltklasse.
Aber du kommst auch mit dem Technikfunktor, oder?
Also,
Dolmetscher brauchen wir jetzt nicht.
Nee, das ist mit, ich muss ja ab und zu bei Eurosport mit Untertiteln arbeiten. Ja. Ja, wird dann öfters mal zumindest auf Twitter geschrieben, aber ja, da muss man drüber stehen, über der Kritik. Nee, aber was der Axel gesagt hat, also ich muss sagen, ich war bei 25 Vereinen, hat dadurch mindestens 50 Konkurrenten und wahrscheinlich war ich immer das Arschloch, weil also ich hatte oft ganz schlechtes Verhältnis mit anderen Torhütern. Also das war teilweise sehr gut, aber das war dann nur gut, wenn einer die Nummer 1 war und einer die Nummer 2 war. Aber wenn es bei mir im Verein eng wurde, dann hat es da immer gekracht. Man hat sich beim 5 gegen 2 auf die Socken gehauen, beim Flankentraining auf die Nase gehauen und gesprochen hat man so gut wie gar nicht. Also das war bei mir war das oft schon mit sehr hohen Montagen.
Die haben dich nicht verstanden.
Ja, eben wahrscheinlich. Aber das waren ja nie deutsche Torhüter. Also von dem her war es vielleicht das.
Was war so das Krasseste im Torhüter-Innenverhältnis, was Sie so erlebt haben?
Also den krassesten, den ich hatte, das war ein ehemaliger walisischer Nationaltorwart, Mark Crossley, eigentlich ein sehr bekannter Torwart, aber sind die meisten zu jung wahrscheinlich. Und ja, das war halt einfach ein versoffener, dicker Waliser, der wirklich der jeden Tag da seine drei Pints weggeschossen hat und dann grundsätzlich bei jeder Aktion noch blöd geredet hat. Und das kann man sich nicht gefallen lassen. Und dann gab es da natürlich schon Aktionen im Training oder auch in der Dusche oder ja, also.
Was so für Aktion? Könnt ihr eine nennen?
Also ja, ich habe ihm zum Beispiel mal in Shampoo gepisst, Und bin bis zum heutigen Tag noch stolz drauf. Und ich möchte nicht wissen, was ich mit meinem Shampoo gemacht habe. Ja, aber da gab es viele Aktionen. Also wir waren einfach nie sehr eng. Und wie gesagt, meistens war es auch vom Alter, als ich dann älter wurde und hatte halt dann jüngere Torhüter als Nummer 2 oder Nummer 3, dann war es auch eher ein gutes Verhältnis. Aber so in der richtigen Crunch-Time, dann muss es natürlich dann schon scheppern. Ich kann mir Axel auch vorstellen, dass der ab und zu mal ein bisschen giftig war. Der Benni ist ja eher so der nette, brave, aber Axel, glaube ich, der beißt, wenn es sein muss.
Muss ich was dazu sagen?
Ja.
Hat er nicht ganz unrecht.
Aber du hast nicht ins Shampoo, also...
Nee.
Ein Glück, ey. Benni, pass mir morgen in der Kabine mit dem Shampoo auf, das sage ich dir. Kommen wir mal zum Ernst.
Nehmen wir von den anderen Spielern. Ich glaube, ich bin so weit.
Mensch, du hast jetzt 123 Spiele für die SGD absolviert, stehst seit 2008 hier in Dresden unter Vertrag. Der läuft aber jetzt aus. Was passiert denn im Sommer? Mal Butter bei die Fische.
123 Pflichtspiele sind
ja,
da, ne? Weil 119 Ligaspiele, ja, ne?
Nein.
Und 4 DFB-Pokal. Hm?
Sozusagen.
Machen gut, immer weitergekommen. So.
Weiche bitte nicht von dem ab.
Nein, war ein guter Versuch, aber. Ja, wie gesagt, wir befinden uns momentan in Gesprächen. Ralf ist sehr früh schon zu mir gekommen. Ich hatte allerdings schon vor der Saison gesagt, dass ich mit diesem Vertrag länger warten möchte, einfach aus dem guten Grund, dass ich ein Ziel verfolgt habe dieses Jahr und ich damit eigentlich geplant hatte, dass dieses Ziel noch ein bisschen länger anhält. Kann ja keiner wissen, dass das jetzt momentan einfach so ist, dass wir keine Chance mehr auf den Aufstieg haben. Für mich war das immer klar gewesen, dass ich das möchte und deswegen habe ich auch direkt von Anfang gesagt, ich lasse mir da nicht reinreden, ich lasse mir damit Zeit und die Signale von Dynamo kamen und wir befinden uns momentan, wie gesagt, in Gesprächen und ich glaube, ich brauche keinen erzählen, wie ich zu dem Verein stehe. Und Ich denke, damit musst du dich jetzt zufrieden geben.
Ja, du erlaubst, dass ich noch mal ganz kurz nachfrage. Was sind denn das für...
Ist ein Journalist, ja, ist ein Job.
Was sind denn das für Signale? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Ja, was dafür und was dagegen spricht. Ich meine, letztendlich müssen beide Parteien zufrieden sein. Mhm. Ja, ich fühle mich wohl hier, das weiß jeder. Ich wiederhole mich andauernd bloß, das ist klar. Und ich kriege auch jeden Tag irgendwelche Nachfragen. Ja, wann denn endlich und wie denn und ob und überhaupt. Und ich sage immer dasselbe. Ich habe momentan die Aufgabe, einfach die Saison noch so gut wie möglich zu beenden. Für mich persönlich, sportlich auch. Ich möchte einfach das Maximale rausholen, was ich kann. Und wenn dann was zu vermelden ist, wird das kommen. Und solange gehe ich brav zum Training.
Weißt du schon, wie da der zeitliche Ablauf jetzt sein wird?
Nein,
das weiß
ich nicht.
Hast du irgendwie gesagt, okay, jetzt in den nächsten 3-4 Wochen will ich es dann irgendwie wissen? Hängt das jetzt auch vielleicht mit Uwe Neuhaus zusammen irgendwie?
Ja, ich denke natürlich auch, dass wenn ein neuer Trainer kommt, dass er natürlich auch mit dem Verein sprechen wird. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Das ist ja auch völlig normal. Ich meine, das ist legitim. Und mit allem anderen darf sich mein Papa gerne beschäftigen. Ich habe ihm gesagt, dass ich von allem anderen, was außerhalb vom Sportlichen nichts zu tun haben will. Für mich ist der sportliche Part einfach momentan die absolute Priorität. Und so habe ich das immer gemacht und so werde ich das auch weiterhin tun.
Dirk, der Benny ist ja eine Institution hier in Dresden, der Name Kirsten. Aber es gibt trotzdem auch Menschen, die sich immer wieder gerne auch an ihm reiben. Wie siehst denn du seine Rolle aktuell hier? Was würdest du denn sagen? Wie siehst du denn das Ganze?
Also mir tut zwar weh, das zu sagen, aber ich glaube, Benny tut auch mal einen Tapetenwechsel gut. Also im Sommer finde ich jetzt die Signale, die jetzt so langsam rüberkommen, stehen schon ein bisschen auf Abschied, meines Erachtens. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kenne natürlich die Vertragsdetails nicht zum Glück, ja, weil sonst stehen sie jetzt schon in der Zeitung oder online oder bei Twitter. Nee, aber ich denke mal generell, Benny hat eine super Zeit hier in Dresden gehabt, hat sehr, sehr große Verdienste gehabt, ist ein hervorragender Keeper, wie ich finde. Der nur ganz wenige Schwächen hat, wenn er die Schwächen halt hatte auf dem Platz, die hat er sofort wieder ausgemerzt mit der nächsten Aktion. Das heißt, das ist für mich dann wieder negiert, das Thema. Aber ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass Benny im Sommer vielleicht gehen wird, wahrscheinlich gehen wird und dieser Tapetenwechsel ihm auch gut tut.
Da muss ich jetzt was dazu sagen, oder? Ja, also finde ich erstmal schön, es ist natürlich immer schön, sowas zu hören. Danke. Das tut immer ganz gut in so einer Situation wie jetzt. Ja, ich glaube, ja, Journalisten versuchen immer viel rein zu spekulieren und ich, wie gesagt, werde meinen Teil, wie ich das gerade gesagt habe, so machen, wie ich es gemacht habe und werde das natürlich nicht kommentieren.
Gut, das akzeptiere ich natürlich. Dann frage ich mal hier nach, ihr zwei, was würdet ihr empfehlen? Dresden bleiben? Tapeten wechseln? Wie seht ihr es? Axel?
Ich denke, es ist eine ganz schwere Entscheidung von Benny. Hat hier einen Himmel auf Erden? Natürlich schon erstens durch den Namen, zweitens auch durch die letzten fast sieben Jahre. Tu mich schwer mit einem Ratschlag, es kommt doch immer darauf an, was gibt es für Möglichkeiten. Ne? Und vielleicht tut es ihm gut, sich wirklich woanders nochmal zu beweisen. Vielleicht will Dynamo ihn auch unbedingt halten, keine Ahnung. Also ich möchte gerade auch nicht in seiner Haut stecken.
Gut.
Ja, ich denke, die Trümpfe liegen ja definitiv in der Hand von Benny. Ablösefreier Torwart, immer interessant.
Existiert der Markt?
Ja, definitiv existiert der Markt. Es ist natürlich immer eine Frage, was man machen will. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich will im Umkreis von 100 Kilometer bleiben, dann ist eine andere Geschichte. Aber wenn man für alles offen ist, ist es ganz eine andere Geschichte. Also ich denke, im Endeffekt ist so, ein ablösefreier Torwart mit über 100 Pflichtspielen, mit sehr guten letzten Jahren weckt natürlich Interesse, das ist ganz klar. Und das Einzige, was natürlich momentan negativ ist, ist, dass er halt momentan nicht spielt. Und das ist halt natürlich auch eine Entscheidung vom Verein, wo natürlich der Verein auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen Druck ausüben kann. Das ist klar. Aber ich glaube, es ist eine schwierige Situation für beide. Im Endeffekt, der Axel hat schon gesagt, in Dresden weiß er, was er hat. Er ist eine Institution und da muss man sich das Ganze halt gut überlegen. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt, ich würde mich da sehr schwer tun, einen Rat zu geben. Aber die Fußballwelt ist ja nicht mehr Deutschland, sondern auch international von dem her gibt es genug Möglichkeiten, glaube ich, auf der ganzen
Welt. Da will ich gleich mal kurz einhaken. Hätte denn der Benny die Chance, wie viel Abenteuerlust müsste er denn mitbringen, wenn er jetzt sagt, adios Deutschland, ich versuch's mal woanders?
Ich glaube, dass der deutsche Torwart generell im Ausland sehr interessant ist. Das ist ein Gütesiegel für Torhüter auf der ganzen Welt. Die deutschen Torhüter haben es eigentlich
gar nicht. Müssen ja nicht gleich 6 Kontinente sein.
Nee, ja gut, bei mir. Ich wäre wahrscheinlich zu schlecht, dass ich in Deutschland gespielt hätte, von dem her. Ich denke auf jeden Fall ist der Markt da. Viele deutsche Torhüter wollen ja gar nicht ins Ausland, aber wenn sie wollen würden, dann wird es mit Sicherheit Möglichkeiten geben. Also da ist immer Interesse da. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Würdest du wollen würden ins Ausland?
Willst du unbedingt was rauspressen, ne? Ich das Gefühl, ne? Wie gesagt, beide Seiten müssen am Ende zufrieden sein. Und wenn das nicht der Fall wäre, muss man sich halt auch umschauen. Das ist im Fußball so. Jeder Spieler steht irgendwann mal vor dieser Entscheidung, vielleicht. Und ich beschäftige mich wirklich nicht damit, muss ich wirklich sagen. Ich habe meine Ziele, die werde ich weiterhin so fahren, wie ich sie jetzt gemacht habe, wie ich sie jetzt verfolgt habe und wie ich es gesagt habe, wir befinden uns in Gesprächen und wenn es da was gibt, dann bist du der Erste.
Oh. Das macht mich ja jetzt glücklich. Benny. Ich werde mich daran erinnern. Aber ganz kurz. Du hast den Papa, den Ulf, erwähnt. Welche Mitspracherecht hat denn deine Ehefrau? Das Töchterchen ja, sicherlich noch nicht. Da ist ganz wichtig, dass der Spielplatz um die Ecke ist. Aber deine Ehefrau, wie kriegst du die da mit rein?
Nee, also diese Entscheidung treffe ich nicht alleine. Ja. Das ist Fakt. Also meine Frau hat genauso Mitspracherecht wie ich. Das ist genau das, wenn sie sagt nee, dann nee. Wenn sie sagt ja, dann ja. Es sei denn, ich will überhaupt nicht. Und sie sagt ja, dann machen wir das, was ich sage. Das ist klar. Nein, aber das ist schon... Das, wird dann schon zusammengefällt, so eine Entscheidung. Das ist immer so bei uns.
Aber eins ist klar, Axel, so ein Standing wie hier in Dresden kriegt er, wenn er wechselt, nicht bei dem nächsten Verein oder doch?
Das ist ja nicht gesagt. Das Standing kann man sich ja erarbeiten. Ne? Und das wäre eine riesen Herausforderung. Aber wie gesagt, es gibt immer Angebote und oder Möglichkeiten, Angebot, Nachfrage und die Möglichkeiten, die er hat. Und dann muss er halt einfach für sich die Entscheidung treffen und die kann ihm auch keiner abnehmen.
Andreas Szabo, ich bin mal gespannt, was die Leute aus unseren sozialen Netzwerken so für Fragen haben. Sicherlich kann ich mir vorstellen, geht das Thema Kirsten.
In Sachen Benny Kirsten, da geht es ganz heiß her auf der Facebook-Seite von 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Ganz viele haben geschrieben, Benny, bitte da bleiben. Ist ja logisch, sagen Fans. Jens Wohlrabe fragt aber, welche Rolle spielt der Nummer-2-Status bei so einer Entscheidung? Beeinflusst dich das jetzt wirklich in dieser Entscheidungsfindung?
Nein, überhaupt nicht. Weil, als ich im Dezember ausgewechselt wurde, als ich das Signal gegeben habe, wusste ich, dass das passieren kann. Ich habe die Mannschaft in dem Falle einfach vorgezogen. Ich denke, es wäre vor 2 Jahren anders gewesen. Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, ich sage keinem was und spiele weiter. Nur ich habe wirklich in die Gesichter gesehen, habe gesehen, ey, die kämpfen heute, die fighten und die sind richtig geil drauf. Wenn wir 1-0 in Führung gehen, gewinnen wir heute das Derby. Und habe dann mit meinem Doktor gesprochen, habe dann gesagt, hey, ist es gebrochen oder ist nicht gebrochen? Und er hat gesagt, ist schwer zu sagen, verschoben ist nichts. Und ich habe gesagt, okay, was ist, wenn es bloß der Muskel ist oder die Sehne? Dann sagt er, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann muss ich das Risiko leider eingehen, heute mein Tor zu verlassen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Und mit der Hinserie war es einfach auch total geil gelaufen und habe dann auch gesagt, okay, mal sehen, was passiert, ja. Aber ich bin damals auf das Tor verlassen, um halt der Mannschaft zu helfen. Und dafür hat die momentane Situation keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung.
Dann noch eine Frage von Sebastian und Florian. Jeder träumt von Bundesliga, Hand aufs Herz. Macht es zufrieden, nur in Anführungszeichen dritte Liga im Moment zu spielen? Und dann noch die Frage, wie nehmt ihr als Spieler die Reaktionen der Fans nach den Spielen immer wahr? Zum einen hochgejubelt, dann wieder runtergechest.
Wenn man einmal zweite Liga gespielt hat und weiß, dass man in gewissen Rahmen auch montags spielt, wo ganz Deutschland dann auf diesen einen Tag schaut, oder Fußball Deutschland, da weiß man schon, wie geil die zweite Liga war. Ne? Wir haben das gute oder die gute Situation, auch in der dritten Liga unheimlich viele Fans zu haben. Also rein von dem Bild her ist es so, dass man keinen Unterschied sieht, aber die dritte Liga ist schon undankbar. Es ist momentan echt schade, dass wir da spielen. Deswegen wollte ich auch unbedingt wieder hoch mit der Mannschaft. Ich wollte einfach wieder das erreichen, was wir selber verzapft haben dann mit dem Abstieg. Und, aber ich, für mich war es immer klar, ich will wieder hoch. Und Bundesliga, natürlich, jeder Spieler möchte in die Bundesliga. Das ist also als Fußballer das Höchste, was erreichbar ist.
Ich glaube, dieser Wunsch eint eine ganze Stadt, wieder nach oben zu wollen, wieder mindestens in der zweiten Liga zu spielen. Danke, Andreas Zapp. Lutz, ich habe gerade unseren Traum angesprochen, den wir hier in Dresden haben. Zweite Liga, erste Liga. Sie haben Ihren Traum wahrgemacht in Ihrer Karriere. Sie haben auf allen 6 Kontinenten gespielt. Am härtesten, wenn man Ihr Buch liest, dann war am härtesten die Geschichte in Singapur. 101 Tage unschuldig im Knast zu setzen. Was hat Sie da am Leben gehalten?
Ja, eigentlich fast nichts. Also das war sehr, sehr schwierig. Also ich war da wirklich geistig am Ende. Vor allem, wenn man weiß, das ist jetzt irgendwie ein deutsches Gefängnis, wo man neben einem Trickbetrüger sitzt oder einem Drogendealer, sondern das war in meiner Zelle waren 12 Leute, davon waren 8 zum Tode verurteilt, 4 Mörder, 2 Vergewaltiger und 2 Drogendealer. Und wenn man mit jemandem am Boden schläft, der in 10 Tagen, 2 Monaten bei Sonnenaufgang aufgehängt wird, also tot durch Hängen, dann hat der Kollege natürlich nichts zu verlieren. Und so ist natürlich auch das Verhalten dann eben in der Zelle. Und ja, ich bin halt die ersten 2 Wochen halt regelrecht jeden Tag verprügelt worden. Dann langsam wurde mir klar, dass ich mich wehren muss. Und dann ging es natürlich auch ums Essen und um Vergewaltigungsversuche. Man hatte halt gar nichts. Ne? Kein Toilettenpapier, keine Toilette, kein Bett. Sondern du liegst da wie so eine Breze am Boden neben 11 anderen Brezen und hoffst irgendwie zu überleben. Und wenn man dann natürlich noch unschuldig ist, bei mir war es ja so, wenn der Richter auch noch sagt, du hast zu gut gehalten, das ist natürlich als Torwart.
Es ging da um angebliche Wettmanipulationen, die es.
Ja, nicht einmal. Das ist das Schlimme, dass das eigentlich dann auch noch gar nicht mal in die Richtung ging, sondern mich hat einfach ein ganz normaler Mensch dreimal innerhalb von 6 Monaten auf der Straße, Tankstelle, Restaurant und Shoppingcenter angesprochen. Nächste Woche spielt ihr gegen Mannschaft X. Denkst du, du gewinnst und ihr gewinnt? Und ich habe halt dreimal die Aussage gemacht, wir sind gut drauf, wir hauen die weg. Und genau für diese Aussage ging ich dann ins Gefängnis.
Verrückte Geschichte. Singapur ist komplett ausgeschlossen, irgendeine Rückkehr wird es dorthin nicht geben. Aber ansonsten ist der Reisepass von Ihnen sehr, sehr dick. Wie viele Stempel haben Sie da so aktuell drin?
Also ich habe inzwischen meinen 12. Reisepass. Habe momentan aber 3. Aber rausschneiden, ich darf nur 2 haben. 2. Ich habe momentan nur 2.
Eine Karriere auf der ganzen Welt, auf 6 Kontinenten, in 13 Ländern. Wenn Sie jetzt eine Reisezeitung für die schreiben würden, welches Land muss man als Fußballfan, der wir ja alle irgendwie sind, welches Land muss man unbedingt mal gesehen haben?
Man muss eigentlich unterteilen. Also fußballerisch war für mich war einfach Brasilien das Land der Träume. Ich war 35, also schon mehr oder weniger so ein bisschen am Ende. Und daran mit 35 den Traum leben zu dürfen, im Maracana zu spielen, im alten Maracana noch, das meiner Meinung nach besser ist als das neue. Es war noch ein Mekka des Fußballsports und das war schon ein besonderer Moment. Aber generell einfach, der Fußball wird in Brasilien ganz anders gelebt. Also das ist halt viel emotionaler, aber natürlich auch viel brutaler. Also bei uns haben sich halt jedes Mal, wenn in Dresden sich 2 auf die Birne hauen, dann kommen sie in der Tagesschau. In Brasilien ist das an der Tagesordnung. Bei jedem Heimspiel war irgendwas. Bus angezündet, Bus umgeschmissen. Haben wir schon angefangen mit Fäkalien. Da wird halt grundsätzlich in Plastiktüten uriniert und wie heißt das auf Hochdeutsch? Weißt schon, was ich meine?
Ja, sag.
Ja, ich uriniert und.
Ja, wir wissen, wir können uns, glaube ich, wundern, was ich meine.
Und dann wird halt eben diese Tüte wird halt dann in den Fanblock geschmissen oder auf den Torwart. Und ich hatte also wirklich 5-6 Mal Scheiße am Fuß, im wahrsten Sinne des Wortes, oder am Stutzen. Also das war aber trotzdem war das eine besondere Zeit. England auch nicht schlecht. Und was vom Leben her die schönste Stadt oder das schönste Land war, war eigentlich Kanada, Major League Soccer halt dann mit in Vancouver, weil Vancouver halt einfach eine Traumstadt ist, wo eigentlich alles so ist, wie es eigentlich sein soll. Fast so schön wie Dresden natürlich.
Aber nur fast. Also ich kann Ihnen wirklich sagen, dieses Buch kann ich Ihnen schwer ans Herz legen. Also es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Ich habe es innerhalb von einem Tag ausgelesen. Unhaltbar, meine Abenteuer als Welttorhüter. Er beschreibt, wie er am Boxing Day am 26. Dezember eigentlich quasi schon tot gewesen ist.
Ja, das war halt dann eben nach der Geschichte in Singapur. Dann dachte ich, jetzt habe ich mich halt so langsam erholt. Dann ging ich nach Neuseeland zurück, wurde dann eben nochmal ausgeliehen nach England in der Winterzeit. Und dann kam es eben diesen Zusammenprall. Sehr schneller Spieler, spiele immer noch bei Birmingham City und erwischte mich halt hier im Solar Plexus. Und ja, dann war ich halt im Endeffekt dreimal klinisch tot, wurde dann immer wieder Mund zu Mund zurückgeholt und hatte dann diese Nahtoderfahrung mit Lichtern und Schwebebahnen und allem Möglichen. Habe dann fast schon unverantwortlicherweise 7 Tage später wieder gespielt, aber eigentlich nur aus Angst. Also ich habe aus Angst gespielt, Angst zu haben. Verstehst du, was
also
ich
meine? Also wie beim Skispringer quasi,
genau. Der dann auch schnell... Genau, das ist genau die Idee. Ich habe einfach ich habe das am Fernsehen gesehen und das war halt so extrem, wenn da so ein alter Physio kommt, der dich regelrecht aufbläst wie eine Puppe und du dann trotzdem wieder weg bist und dann... Es war halt schon sehr, sehr hart. Das Spiel ist abgebrochen worden. In England wird mal nie ein Spiel abgebrochen. Das haben sie damals gemacht, weil es zu hart war. Und da war dann wirklich die Angst da, wenn ich jetzt nicht wieder auf den Platz gehe, dann werde ich nie mehr mein Spiel spielen. Und wenn du als Torwart Angst hast, dann ist es vorbei. Und das war halt die Idee und habe dann wirklich 7 Tage später war ich nochmal draußen und dann ging es wieder.
Einfach verrückt. Dirk, auch du bist... Du bist ja in der ganzen Welt unterwegs, begleitest unter anderem die deutsche Nationalmannschaft. Da gab es ja im letzten Jahr was zu feiern, zum Beispiel ja in Brasilien. Aber du nimmst das schwarz-gelbe Herz auch immer gerne mit, oder? Also so eine Dynamo-Devotionalie darf da selten fehlen.
Das kann ich nur schwer verheimlichen. Ja. Ich hatte es in Rio dabei, Maracanã, überall mein Dynamo-Schal. Wurde auch ein Paket geschickt von einigen guten Dresdner Freunden. Ist leider nicht angekommen in Brasilien. War jetzt letzte Woche in Shanghai ein paar Tage und hatte da natürlich ein paar Dynamo-Sachen mit dabei. Postet das ab und zu bei Twitter. Ist jetzt nichts Wildes, wie gesagt, aber Dynamo ist halt schon eine Herzensangelegenheit, obwohl man natürlich als Journalist immer aufpassen muss, da nicht zu weit zu gehen. Ja? Ich versuche das dann schon irgendwie alles in Einklang zu bringen, aber man kann es ja nicht verleugnen, wenn man aus Dresden kommt. Ja? Als Steppke schon 85, 86 mit dem Papa im Stadion war und jetzt seit 15 Jahren in München ist. Ich verfolge dann trotzdem jedes Spiel und bin da voll dabei. Wir sind auch in super Kontakt. Ich habe viele gute Freunde hier in Dresden, die Dresden, die Fanbase so ausmachen, worauf man auch echt stolz sein kann. Ich möchte da auch so eine Initiative mal hervorheben. Das ist 1953 International, was mir sehr, sehr gut gefällt. Was in der Beziehung Leute ins Stadion bringt, die hier Asyl suchen in Deutschland zum Beispiel, die versuchen, diesen ganzen Ausgleich so ein bisschen zu schaffen, den Druck mal rauszunehmen, auch mit anderen Leuten zu reden, um einfach Leute kennenzulernen. Finde ich persönlich sehr gut. Möchte ich auch gerne mal hier anbringen, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Das noch abzurunden und das sind natürlich auch Argumentationspunkte, die ich dann gerne anführe, weil halt gerade jetzt in München oder generell mit der Nationalmannschaft, mit vielen anderen Kollegen auch, die keine gute Meinung über Dynamo haben, die konnte ich jetzt so ein bisschen umstimmen mittlerweile, viele Kollegen von Sport1, auch von Sky und so weiter, da habe ich jetzt so ein bisschen Dynamo-Feeling reingebracht, ja, aber ist natürlich immer wieder schwer, aufgrund der gesamten Problematik mit der Anhängerschaft teilweise, ja.
Sei weiter tätig, da mach eine gute Stimmung für Dynamo. Axel, wir haben über das Ausland jetzt viel gesprochen. Hat es bei dir eigentlich irgendwann mal eine Idee gegeben, vielleicht den Schritt ins Ausland zu wagen? Aber war kein Ausland, oder?
Wie man es nimmt. Schwierige Sprache, aber nee. Also es stand nie zur Debatte, gab nie die Möglichkeit und auch nie ein Angebot. Deswegen stand ich nie vor der Entscheidung. Vielleicht hätte ich es gemacht, ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten.
Jetzt spielst du aktuell in Pirna, Panakopitz. Mhm. Ihr steht richtig gut da in der Landesklasse. Wochenende 0:0 gegen Freital gespielt. Es sieht gut aus, dass du zum Abschluss deiner Karriere nochmal einen Aufstieg mitmachst.
Ja, gucken wir mal. Ne? Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, zeitweise auch mal 9 Punkte Vorsprung. Also da ist bei uns nicht alles so sicher, aber wir sind guter Dinge, dass wir es dieses Jahr wenigstens mal schaffen. Und ja, dann im Sommer ist auch Schluss.
Dann ist wirklich Schluss, dann werden die Torwarthandschuhe an den berühmten Nagel gehangen.
Genau.
Verrat ganz kurz, wenn du an die Zeit von mit Dynamo zurückdenkst, am Schluss stand dann der Aufstieg in die zweite Bundesliga, wobei der Abstieg ja nun nicht ganz so schön für dich gewesen ist. Sind da Narben geblieben?
Ich würde lügen, wenn ich sage, es sind keine Narben geblieben. Ne?
Aber die Narben sind verheilt?
Ja, schon lange. Ich habe ja auch bewusst den Schritt gewählt, 2011 dann aufzuhören als Profi. Es war eine sehr intensive Zeit hier. Bin auch sehr glücklich, dass wir wirklich nach den 3 Jahren den Aufstieg geschafft haben. Das war eigentlich das große Ziel, wo ich hier angetreten bin. Das habe ich immer gesagt. Ich möchte mit Dynamo nochmal in die zweite Liga. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, sage ich mal, dass ich das nicht mehr erleben durfte. Aber ich habe für mich festgelegt, dass Dresden mein Lebensmittelpunkt ist und bleibt. Und bin heute seit 2011 schon sehr glücklich mit der Entscheidung.
Was bleibt von diesen 3 Jahren Dynamo? Was war so das Schönste?
Das Schönste war natürlich der Aufstieg. Also ich glaube, ich habe in den 3 Jahren auch wirklich von Abstiegskampf bis Aufstiegskampf alles mitgemacht. 3 Trainer erlebt, fantastische Fans gehabt, muss man wirklich so sagen. Auch mit Höhen und Tiefen, also gab auch andere Aktionen, die wir da in der Zeit erlebt haben, wo es nicht so lief. Aber ich bin wirklich froh, dass ich den Schritt hierher damals gemacht habe.
Was machst du aktuell neben deiner Torhüterlaufbahn in Pirna, die zu Ende geht?
Also ich bin seit 2011 bei der AOK Plus beruflich tätig, mittlerweile im Marketing, Veranstaltungsmanagement und ja, macht mir Spaß. Und
Benni, du bist mit deinen 27 Jahren ja nun jetzt noch aktiv, während Lutz und Axel mit der Karriere aufgehört haben. Schaust du dir von anderen Keepern noch was ab? Guckst du dir in Champions League spielen, das Torwartspiel ganz genau an?
Gut, man muss es ja ein kleines bisschen differenzieren. Ne? Ich zum Beispiel hätte Probleme damit, mir von einem Torhüter was abzusehen, der 20 cm größer ist als ich. Ne?
Wir sind völlig also andere. Von einem Tschech gibt es zum Beispiel weniger Abzug.
Ja, vielleicht stylingmäßig mit dem Helm, aber nein, es ist. Ich für mich persönlich, ich bin ja jemand, der sich immer weiterentwickeln will. Ja. Ich will so nah wie möglich an dies für mich perfekt rankommen. Das, was ich erreichen kann, das möchte ich erreichen. Und aber ich schaue schon ab und zu in andere Sportarten hinein, um mir das abzuschauen, um das in mein Training mit einzubauen. Da hatten wir das Thema vorhin schon, dass ich halt das Trainingspensum jetzt momentan erhöht habe. Wäre jetzt zum Beispiel sowas. Aber ich gucke mir schon gewisse Torhüter an, die meine Größe haben, wo ich sage, okay, vielleicht habe ich irgendwo gewisse Abläufe, die ich mir da abgucken kann, aber letztendlich muss ich das selber am Ende umsetzen und ich bin bis jetzt eigentlich ganz gut damit gefahren, so meine Eigenlinie ein bisschen durchzudrücken.
Gibt es da einen jetzt ganz besonders, wo du sagen würdest, oder?
Also so richtig, wo ich sage, da gucke ich mir am meisten ab, gibt es nicht, nee, aber ja, so wie gesagt, Jan Sommer zum Beispiel so ein Thema, genauso groß wie ich, spielt Bundesliga. Das ist ja so ein Torhüter. Iker Casillas ist immer wieder aktuell. Ist für mich auch unfassbar, wie man ihn kritisieren kann, wenn man alles geholt hat, was es auf der Welt eigentlich im Vereinsfußball gibt. Hat er auch ganz schön auf die Fresse gekriegt in den letzten Jahren. Aber ansonsten so richtig einen habe ich nicht. Aber man guckt schon immer mal bei gewissen Torhütern genauer hin. Aber letztendlich bin ich für mich selber derjenige, der den Weg finden will.
Dirk, du warst auch als Fußballer aktiv, aber vornehmlich richtig erfolgreich als Zehnkämpfer. Aber wenn du jetzt Torhüter wärst, wo würdest du sagen, ja, der ist der Beste aktuell?
Boah, ich war lange Fan von Buffon, der für mich lange Zeit der beste Keeper der Welt war. Und im Moment bin ich schon von Manuel Neuer sehr beeindruckt, weil ich ihn ja bei der Nationalmannschaft hautnah verfolgen kann. Jetzt ihn bei der Euro gesehen habe, 2012, jetzt bei der WM 2014 in Brasilien und ich habe es Benni vorhin schon erzählt, das war beeindruckend, weil Manuel Neuer ist ja mit einer Verletzung, mit einer Schulterverletzung zur WM gefahren nach Brasilien. Ich durfte ihn dann mit anderen Kollegen klar beim Training beobachten und wie der sich da schon in die Bälle geschmissen hat, trotz der Verletzung, das war schon mehr als beeindruckend. Also wie der auch mental drauf ist, plus körperlich die ganze Geschichte und auch in den Mixzonen, wenn man mit ihm spricht, also der ist schon sehr aufgeräumter Typ.
Lutz, aber birgt das nicht auch Gefahren, sein Spiel, sein Libero-ähnliches Spiel, dieses immer wieder rauskommen, auch etwas riskieren oder ist das eben modernes Torhüterspiel?
Ja, es trägt mit Sicherheit größere Gefahren, aber ich glaube, dass die Entwicklung genau darauf hinläuft, dass einfach der perfekte Torwart ein sehr guter Fußballer sein muss. Manuel Neuer ist ja fast, ich würde es mal fast zur Perfektion sagen, weil du spielst ja fast mit 13 Leuten. Er ist der letzte Abwehrspieler und der erste Angreifer. Und das von der Spieleröffnung her gibt es, glaube ich, keinen besseren auf der Welt. Und er ist ja auch nebenbei noch ein sehr guter Torwart. Also es ist ja nicht nur, dass er nur draußen rumläuft, Bälle abgrätscht und das Spiel eröffnet, sondern er macht ja auch sonst auch sehr, sehr viel richtig. Also denke ich, ist das schon so die Art und Weise, wie der moderne Torwart und auch wie das Training jetzt abläuft. Also ich mache ja auch für die FIFA und für den DFB die Torwarttrainerausbildung auf der ganzen Welt. Und das ist eigentlich genau die Beispiele, die ich auch zeige, sind eben sehr, sehr viele von Manuel Neuer. Aber mir persönlich gefällt auch zum Beispiel, weil wir auch mit der Größe gerade gesprochen haben, Roman Bürki sehr gut. Also Bürki ist ein hervorragender Torwart, der in Freiburg, also wenn Bürki nicht so eine Saison hätte, wären sie wahrscheinlich schon abgestiegen. Und der auch nicht groß ist, der unwahrscheinlich gut Fußball spielen kann, vielleicht auf dem gleichen Niveau ist fast wie Sommer. Und den man nur aufgrund, weil er bei einem kleineren Club spielt, nicht so am Radar hat. Aber finde ich ganz hervorragend, generell, was die Schweiz eigentlich an Torhütern produziert haben. Und jetzt spielen die fast alle in Deutschland.
Was muss denn ein nicht ganz so großer Torhüter, weil wir ja heute über die Größe auch immer mal wieder gesprochen haben, was muss denn der kompensieren, wenn er eben nicht ganz so groß ist?
Das Größenthema ist ja generell so eine Geschichte. Ne? Ja. Ich war ja zu meiner Zeit schon, ich war mit 1,86 kein kleiner Torwart. Heute wäre ich schon eher klein. Ich war aber in England schon Zwerg. Also da war damals Mark Bosnic, der Australier, der war 1,85, der war auch klein. Und das andere, das waren ja alles solche Riegel. So ein David Seaman, da denkt man ja, der ist nicht groß. Das ist ein Nilpferd eines Menschen. Ein richtiges Tier, und so sind eigentlich alle gebaut. Man kennt ja noch Marc Schwarzer aus Dresden, ist ja auch eine Krake ersten Grades. Also dieses körperlich lange, große ist halt in England von Haus aus einfach so, ja, einfach gekommen, weil es einfach viel mit hohen Bällen gemacht worden ist. Aber in Deutschland sehe ich jetzt nicht, dass ein Torwart 1,95 sein muss. Oliver Baumann bei uns in Hoffenheim ist auch 1,86, einer der besten Torhüter in Deutschland. Also da gibt es genug, und Leno ist auch kein Riese, also dieses absolut, absolut lange, große 1,95 oder 2 Meter finde ich einen Schwachsinn. Im Endeffekt musst du gut Fußball spielen können, du musst modern sein und vor allem musst du klar im Kopf sein.
Ganz klar, aber ich glaube, Sie waren dann am Schluss auch ganz froh, dass es wenigstens 1,86 geworden sind. Als Kind hat sich das so nicht abgezeichnet, oder? Da waren Sie relativ klein.
Ja, ich war relativ klein. Ich habe mich aber dann für, glaube ich, 6 Monate jeden Tag gemessen. Hat unwahrscheinlich geholfen, 12 Zentimeter gemacht in einem Winter. Aber ich war im U15-Bereich in Deutschland zu klein, war da die Nummer 3 in Deutschland, habe nie gespielt, weil der andere schon ein Riesenochse war mit 15. Und dann mit 17, als ich dann im Endeffekt auch die normale Größe erreichte, dann hat es für die Länderspiele gereicht. Also ich sehe das Größenthema jetzt nicht so extrem, wie es andere teilweise spielen, dass ein Torwart. Mein Robert Enke war ein überragender Torwart und wurde in England grundsätzlich von Vereinen gesagt, der ist zu klein. Also da muss man sich dann fragen, ob sie die richtigen Augen im Kopf haben, weil es muss nicht nur groß sein. Die ganzen französischen Torhüter sind nicht groß. Casillas ist nicht 1,95. Also das ist ein bisschen überzogen. Obwohl natürlich der Dirk wäre natürlich ein Topmann. Ne?
In der zweiten Karriere dann.
Die Frage,
oder?
Ja.
Im Jahr mindestens 120 Tage unterwegs in der ganzen Welt, mindestens.
Es kommt aufs Jahr drauf an.
Richtig, der Aufgabenbereich ist ja ganz, ganz vielfältig, ganz unterschiedlich. Was machen Sie genau?
Ja, mein Hauptjob ist, also ich bin Leiter für Scouting und für die internationale Beziehung in Hoffenheim. Wahrscheinlich nicht so der beliebteste Club in Dresden.
Nicht mehr.
Trotzdem muss ich sagen, also, es gibt ja auch viele, die sich sagen, dass ich von meiner Art oder auch vor allem von meinem Lebenslauf nicht nach Hoffenheim passe. Stimmt aber nicht, weil wir dort wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Aber das ist eine Geschichte. Da mache ich natürlich viel für Medien. Ich habe einen Deal mit dem ZDF von der WM, das haben es vielleicht ein paar gesehen. Ich mache einiges für Eurosport und dann sehr, sehr viel für BBC und für CNN. Weil ich leider besser Englisch als Deutsch spreche. Ich
muss Ach, das haben wir heute gar nicht gemerkt.
Ich muss es zugeben. Ja, und mache halt dann noch Trainerausbildungen eben für den DFB und für die FIFA. Und aber meine Herzensangelegenheit, wie der Dirk gesagt hat, das ist Dynamo. Bei mir ist halt meine eigene Charity,
ja.
Global United, wo halt auch Bennys Vater sehr, sehr aktiv ist. Und ja, ich habe da inzwischen 400 Spieler Es geht von Maradona über Ulf Kirsten bis hin zu Olaf Marschall. Also da ist jetzt wirklich alles gemischt, quer von auch Rivaldo, aber auch, ich sag mal, normale Fußballer aus Deutschland, aus Holland, aus der ganzen Welt. Und wir spielen da halt 3-4 Mal im Jahr in eher exotischen Stadien der Welt, um einfach auf das Problem des Umweltschutzes, des Klimas hinzuweisen. Und wir setzen halt dann viel ein in Afrika, vor allem in HIV-Forschung. Wir machen sehr, sehr viel mit Kinderheimen. Und wenn man mal in Afrika war, ich habe insgesamt 3 Jahre in Afrika als Nationaltrainer gearbeitet und auch gespielt. Und ja, die Deutschen neigen ja dazu, dass nie alles wirklich gut ist. Wenn man aber dann mal ein paar Monate in Afrika war, dann weiß man eigentlich, wie schön wir es haben. Und darum setze ich da meine Energie, also auf das Geld, das ich auch teilweise selber verdiene, gerne eben in Afrika ein, um Kindern zu helfen.
Eine sehr lobenswerte Geschichte mit dem Global United FC. Wann ist das nächste Match? Wo wird das stattfinden?
Wir sind jetzt erst zurückgekommen vor 3 Wochen aus Namibia. Haben wir ja eigentlich ein unglaubliches Spiel gemacht, und zwar in der Etosha-Pfanne. Das ist mehr oder weniger eine Salzablagerung mitten im Etosha-Nationalpark. Ja. Also da laufen halt nur die Zebras und die Elefanten rum. Diesmal war es unter anderem mich und Jörg Alberts, genau. Und das sind halt so die Gegenden, wo wir eigentlich wirklich dann auf das Ganze aufmerksam machen. Wir sind immer einmal im Jahr in der Schweiz. Das ist in Ulf sein Lieblingsort zum Skifahren dann nachher, wo wir auf 2000 Meter Höhe spielen bei Eis und Schnee. Und da gibt es halt dann mal den einen oder anderen, wie Ronaldo war letztes Jahr da, oder Valderrama, die halt dann an Schüttelfrost fast erfrieren, bei minus 16 Grad. Und es komischerweise gewinnt meistens die Schweiz oder Deutschland dieses Turnier. Also wir machen halt immer 3-4 solche wilde Aktionen, und den Spielern macht Spaß. Und jetzt kriegen wir ein Bier.
Das Bier kommt mal gleich. Freddy, karitativ, sozial engagiert bist du auch, Stichwort Sonnenstrahl e.V.
Ja, jetzt seit ein paar Jahren schon. Also eigentlich bin ich durch Ralf Minge dazugekommen. Ralf kam damals 2008 mal zu ein paar Spielern und sagte, ob wir mal mit ins Krankenhaus gehen können. Und gut, ich war ein bisschen vorher schon in Kontakt gekommen mit sowas. Mein Vater hat das oft gemacht in Leverkusen. Sonnenstrahl engagiert sich halt für krebskranke Kinder. Jetzt nicht für die Forschung oder so, sondern einfach für die Unterstützung der Eltern und der Familien während so einer Behandlung von den Kindern. Unheimlich krasse Angelegenheit, hatten sehr viele Extremfälle gehabt, die wirklich auch zum Nachdenken anregen. Ähnlich wahrscheinlich, wie dich das inspiriert hat, hat es mich auch gepackt, und hatte ja letztes Jahr die Mützenaktion gehabt mit der BK13, Marke, die ich in die Welt gesetzt habe sozusagen, und ist schon Wahnsinn, was wir da auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren, auch an Geldern klar gemacht haben für Sonnenstrahl, und das geht 100% da rein, und da bin ich sehr stolz drauf.
Sehr, sehr lobenswert, Benny. Wir kommen nochmal zum Abschluss.
Andreas. Ja, aus den sozialen Netzen noch 2 Fragen. Eine an Axel Keller, eine an Lutz Pfannenstiel. Axel Keller. Sebastian fragt zum Thema Torhüterausbildung, Fußballnachwuchs. Wo sind da die Unterschiede zu deiner Zeit und zur heutigen Zeit? Und gab es bei euch früher auch schon einen extra Torwarttrainer?
Ja, also ich bin ja in der Nachwuchsschule vom FCK Markstadt damals groß geworden. Das war auch das Beste, was mir passieren konnte, weil wir hatten wirklich mit 7 oder 8, wie wir angefangen haben, einen Torwarttrainer, und das hat dann wirklich so alle 3-4 Jahre gewechselt. Der hat uns 4 Jahre begleitet, und dann kam der nächste, und so ging das bis zum Männerbereich. Bei dem einen hat man halt wirklich die Grundlagen, die Basics gelernt, und so hat sich das immer gesteigert, und ich sag mal, im Nachhinein betrachtet war das Beste, was einem passieren konnte.
Und ist das heute anders?
Das kann ich gar nicht so sagen. Also das kann man natürlich auch nicht vergleichen, weil es war zu DDR-Zeiten und mit dem KJS-System, mit den Fußballvereinen, es gab ganz andere Möglichkeiten. Ja, da hat das keine Rolle gespielt. Und ich glaube schon, dass es für einen Verein wie Dynamo schwer ist, jetzt gerade im Nachwuchs 3 verschiedene Torwarttrainer zu beschäftigen. Ne? Ich denke, es wäre schon mal gut, wenn man wirklich einen richtigen hätte. Jetzt. Für den Nachwuchs, der sich wirklich richtig drum kümmert. Aber das ist auch nur eine Baustelle von vielen.
Abschließend eine Frage von Anfuchs an Lutz Pfannstiel. Viele Fußballer wechseln ja häufig den Verein. Eine echte Identifikation mit der Region fällt dann sehr schwer. Ist das bei Ihnen vielleicht eher gegeben, wenn man dann sagt, ich bin komplett raus aus dem Kulturkreis und habe dann im Prinzip nur mein Team als Familie? Also wie ist das mit der Identifikation dann, wenn man dann in der ganzen Welt unterwegs ist?
Ja, aber wenn ich mich mit 25 Clubs identifizieren würde, dann müsste ich eigentlich jedes Wochenende im Internet sitzen und jubeln. Also das ist ein bisschen schwierig. Natürlich gibt es da bestimmte Aktionen oder Vorfälle, wo man halt dann eher enger mit einem Club verbunden ist. Zum Beispiel eben die Singapur-Aktion. Also den Club in Singapur würde ich nicht mehr unterstützen. Ne? Aber der Club, der mir damals die Möglichkeit gegeben hat, wieder zurückzukommen in den Profifußball, das war ein Club in England und ein Club in Neuseeland, da habe ich natürlich ein ganz anderes Gefühl dazu, wie jetzt bei einem Verein, wo ich 6 Monate ausgeliehen war und wo ich nicht mal den Namen des linken Verteidigers aussprechen konnte. Das gab es ja auch, weil ich war eher so der Notnagel. Also das gibt es halt, natürlich hat das mit der Länge zu tun, aber glaube ich auch mit der Situation und mit der Sympathie.
Danke Andreas und mein Tipp... ein gutes Buch lesen, und zwar das Buch von Lutz Pfannstiel, Unhaltbar. Wie gesagt, lesen lohnt sich auf jeden Fall, und mit uns geht es noch ein bisschen einfacher mit 1953, der Dresdner Fußballtalk. Zum Beispiel über unsere Facebook-Seite werden wir einige Exemplare verlosen, signiert natürlich vom Autor, denke ich mal. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Das war die 3. Ausgabe von 1953, der Dresdner Fußballtalk. Wir freuen uns, dass wir wieder zu Gast sein durften, hier im Schillergarten, im wunderschönen Schillergarten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Und wir sehen uns wieder am 18. Mai, dann die 4. Ausgabe 1953, der Dresdner Fußballtalk, unter anderem mit dem Dynamo-Geschäftsführer Robert Schäfer. Und dann werden wir schon ein bisschen Bilanz ziehen über das Fußball, ja, über die Fußballsaison und natürlich auch schon vorausschauen, Stichwort Trainersituation bei Dynamo. Zum Abschluss, wie sich das gehört, sagen wir Prost mit einem frisch gezapften Bierchen. Vielen Dank, meine Herren hier oben, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie.